The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 12. August. Kevin Kühnert forderte sie und die Spitzen der Linkspartei fordern sie auch. Die Enteignung. Luigi Pantisano zum Beispiel hat im ZDF-Sommerinterview ein paar Ideen für Mercedes.
Sie haben dort geschrieben, dass Sie Werke, die von Schließung bedroht sind, in öffentliches oder genossenschaftliches Eigentum überführen wollen.
Oftmals ist es so, dass Managemententscheidungen, wie zum Beispiel von Mercedes hier oder bei VW, kolportiert wird, dass Audi-Werke hier auch in Neckarsulm geschlossen werden sollen, über die Zeitung und über Presse getroffen werden. Wo heute zum Beispiel privat genutzte Autos gebaut werden, können in Zukunft Stadtbusse gebaut werden, Schienenfahrzeuge gebaut werden und wir würden sogar Industriearbeitsplätze erhalten.
Auch Heidi Reichenick bläst in dieses Horn, wie hier bei Welt TV.
Naja, es gibt ja eine große Bewegung, auch gerade hier in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil Eigentum verpflichtet. Das steht auch im Grundgesetz. Und wer sich an diesem Eigentum massiv bereichert und dafür sorgt, dass andere am Ende nichts mehr zum Leben haben, ja, da muss man natürlich auch über solche Mittel reden. Und ich sage ganz klar, Enteignung findet in Deutschland tagtäglich statt, zum Beispiel für Autobahnen. Da wird nämlich Menschen ganz oft ihr Hab und Gut weggenommen, ihr Hof zum Beispiel, ihre Boden, ihre Fläche, die sie haben. Und da ist es auf einmal gar kein Problem. Aber an der Stelle, da gibt es ein großes Geschrei. Ich glaube, da muss man nochmal drüber reden.
Politiker also, die sich selbst als progressiv bezeichnen, träumen nachts nicht vom Paradies, sondern von der Enteignung. Auf dem Wahlplakat der Linkspartei im Rhein-Sieg-Kreis, da stand es in entwaffnender Offenheit, Zitat, wir müssen nicht mehr arbeiten, wir müssen mehr enteignen. Zitat Ende. Der Ruf nach Verstaatlichung ist wieder mal oder immer noch populär in Deutschland und die Rufer selbst glauben, es handele sich um ein politisches Statement. In Wahrheit aber handelt es sich um einen Intelligenztest. Wer nach Enteignung ruft, ist zumindest bei mir damit schon als Low-Brainer durchgefallen. Ein Mathe-Genie kann dieser Rufer nicht sein. In Berlin zum Beispiel wollte und will man die großen Wohnungskonzerne enteignen. Die amtliche Kostenschätzung des Landes Berlin beziffert die Entschädigung, die dafür nämlich gesetzlich, auch grundgesetzlich fällig wird, auf 28,8 bis 36 Milliarden Euro. Rund 234.000 Wohnungen wären das, die man für dieses Geld dann kriegt. Nur, tja, das Geld ist weg und keine einzige Wohnung ist hinzugekommen. Milliarden werden dann dafür gezahlt, dass am Briefkasten der Hausverwaltung ein neuer Name steht. Wahnsinn mit Methode. Und diese Umverteilung führt, das ist der Nebeneffekt, zu einer Schockstarre bei all denen, die Privatwohnungen oder Häuser bauen wollen. Denn die Knappheit am Wohnungsmarkt ist für sie dann nicht mehr attraktiv, sondern eine Bedrohung. Die Knappheit im Wohnungsmarkt wird auf diese Art, um ein Lieblingswort der Linken zu benutzen, nachhaltig angelegt. Die DDR im Übrigen war für Enteignungsbefürworter eigentlich ja der ideale Staat. Denn im realen Sozialismus, da bröckelten die Fassaden und man fror gemeinsam am Kohleofen. Der Wohnungsmarkt der DDR war ja auch gar kein Markt. In der DDR galt der sogenannte Mietenstopp, der noch auf die Mietenstoppverordnung des NS-Regimes von 1936 zurückging. Renditegier hatte die herrschende sozialistische Partei, wie die nationalsozialistische Partei davor, ausgeschlossen auch Spekulationen, na klar, blieb verboten. Das Ergebnis war die größte Wohnungsvernichtung außerhalb von Kriegszeiten. Denn wo die Miete die Instandhaltung nicht trägt, da, tja, da verfällt das Haus.
Mais en tout cas, l'explication de la société en cette année 1981. Plus d'un siècle et demi après le développement du capitalisme en France.
Auch tief im Westen hat man mit der Verstaatlichung keine guten Erfahrungen gemacht. Der französische Präsident François Mitterrand von den Sozialisten zog 1981 mit einem Programm in den Élysée, das die Enteignungsdebatte von heute, tja, wie eine Fußnote aussehen lässt. Innerhalb weniger Monate verstaatlichte Paris 39 Banken, zwei große Finanzholdings und fünf Industriekonzerne. Es war der wahrscheinlich ernsthafteste Versuch eines westlichen Industrielandes, den Kapitalismus per Gesetz zu domestizieren. Planifikation lautete das Schlagwort. Planwirtschaft. Das französische Echtzeitexperiment dauerte exakt 22 Monate, denn die Architekten der Verstaatlichungspolitik hatten die Rechnung ohne die Kapitalisten gemacht. Das Kapital tat, was es gerne tut in solchen Fällen. Es floh, die Handelsbilanz kippte, die Inflation blieb zweistellig und der Franc musste innerhalb von anderthalb Jahren dreimal abgewertet werden. Die wirtschaftlichen Folgen zwangen Mitterrand schließlich zu einem drastischen Kurswechsel. Die Verstaatlichung wurde rückabgewickelt. Frankreich war wieder privatisiert. Der Staat verlor, wie nebenbei, durch diese Entschädigungen Milliarden. Es war das teuerste Lehrjahr der französischen Nachkriegsgeschichte. Fazit: Die aktuellen Enteignungsfantasien in Deutschland sind nicht das Wetterleuchten einer neuen Zeit, sondern die Signale einer verwirrten Wohlstandsgesellschaft. Den Unsinn, auch Unsinn zu nennen, ist nicht unhöflich, sondern geboten. Oder wie der kolumbianische Essayist Gomez Davila zu sagen pflegte, Zitat: Jeder hat das Recht, dumm zu sein, aber niemand das Recht, dass wir seine Dummheiten verehren. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Peter Rau arbeitet in Washington, D.C. für die konservative Denkfabrik Hudson Institute und analysiert für uns heute Morgen Donald Trumps etwas verworrene Iran-Strategie.
Donald Trump möchte hier einerseits die Augen weiterhin auf den Weltölpreis halten. Andererseits möchte er aber auch nicht einknicken. Diesen mittleren Weg, glaube ich, verfolgt er zurzeit.
Außerdem, unsere nächste Expedition als Pioneers geht nach China. Da gibt es noch jede Menge zu entdecken. Und wir machen eine Zeitreise 50 Jahre zurück, als Superstar David Bowie ins eingemauerte West-Berlin zog und sich dabei selbst neu erfand.
They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period.
Donald Trump will Reparationen von den Iranern, nachdem die Mullahs selbiges von ihm gefordert haben. Aber diese markigen Ansagen des US-Präsidenten wirken mittlerweile nur noch matt und kraftlos. Er, der seit bald einem halben Jahr im militärischen Konflikt rund um die Straße von Hormuz steht, sieht zusehends ratlos aus. Die Hoffnung, dass dieser Konflikt bald endet, die schwindet. Ein Konflikt, den er ja sehenden Auges vom Zaun gebrochen hat. Ohne, so hat man das Gefühl, die genauen Kriegsziele benennen zu können. Der Ölpreis jedenfalls fährt Achterbahn. Zeitweise stand Brent bei über $120 pro Barrel. Also, wo steht Donald Trump in diesem Krieg und bei seinen eigenen Leuten, bei den Wählern? Das bespreche ich jetzt mit Peter Rau in Washington, D.C. Er ist Senior Fellow and Director of the Center of Europe and Eurasia am Hudson Institute in Washington, einem führenden konservativen Think Tank. Er war Director of Research unter George W. Bush und weil er halber Österreicher ist, spricht er hervorragend Deutsch. Einen schönen guten Morgen, Peter Rau nach Washington.
Vielen Dank für die Einladung.
Die politische Lage scheint für den amerikanischen Präsidenten sich nicht verbessert zu haben, seit er diesen Krieg begonnen hat. Ist aus diesem Loch für ihn überhaupt wieder ein Entkommen möglich?
Naja, Donald Trump bewegt sich hier zwischen zwei politischen Spannungsfeldern, würde ich sagen. Auf der einen Seite gibt es eine Eskalationsoption. Admiral Cooper, der amerikanische Befehlshaber im Nahen Osten, hat einen Plan, die Straße von Hormuz zu öffnen. Aber Donald Trump kann sich nicht sicher sein, dass der Iran mit Marschflugkörper, ballistischen Raketen oder Drohnen die Meeresentsalzungsanlagen des Golfes, die Nordgasanlage Katars, die Raffinerien, die damit verbunden sind, die Installationen in Saudi-Arabien oder auch die Großstädte Emiraten treffen könnte. Und das würde weltwirtschaftlich katastrophal, möglicherweise auch desaströs sein. Insofern, glaube ich, scheut er sich dieser Option. Andererseits gibt es als anderer Eckpunkt ein Einknicken gegenüber den Iran, den Forderungen Teherans nachzugehen. Aber das würde eine Demütigung, wie es Friedrich Merz mal gesagt hat, des amerikanischen Präsidents bedeuten.
Aber ist er nicht jetzt schon gedemütigt? Ist er nicht durch die Fakten schon gedemütigt? Die Straße von Hormuz, die war schon vorher offen. Die jetzt mit Milliardenaufwand geöffnet zu haben, ist für mich keine Heldentat. Für die amerikanischen Bürger und Bürgerinnen doch erkennbar auch keine Heldentat. Der Präsident ist doch abgestürzt, seitdem er diesen Krieg begonnen hat.
Es ist spürbar, ganz klar an der Zapfsäule. Und man sieht jetzt schon, dass die demokratischen Kandidaten in den Wahlkämpfen, die ja jetzt loslegen in den USA für den Zwischenwahlkampf im November, hier mit dem Gegen-Anti-Iran-Krieg-Thema durchaus Wahlkampf-Schlagzeilen schalten möchten. Und es gibt auch Werbungen, die mittlerweile schon gepostet worden sind. Aber Donald Trump würde als Kontraargument bringen, dass es ja auch ein massives ballistisches Raketenarsenal, ein Atomprogramm des Irans gegeben hat und es auch Aufgabe der Amerikaner ist, für Ordnung zu sorgen. Das bedeutet auch, ein Atomprogramm der Ayatollahs in den Iran entgegenzuwirken. Insofern hat man den Iran wirtschaftlich sowie auch militärisch extrem geschwächt und das kann man auch nicht so einfach beiseite lassen und nur die negativen Wirkungen und Folgen auf der amerikanischen oder westlichen Seite aufzählen, sondern es gibt auch in Teheran Schmerzen. Es ist ein Kräfteerringen zwischen den zwei Ländern. Donald Trump möchte hier einerseits die Augen weiterhin auf den Weltölpreis halten. Also zu hohe Ölpreise wären für ihn auch politisch sehr schmerzhaft, ist jetzt schon spürbar. Andererseits möchte er aber auch nicht einknicken. Diesen mittleren Weg, glaube ich, verfolgt er zurzeit.
Aber was sagt die Bevölkerung? Also, oder anders gefragt darauf, wie werden die Zwischenwahlen im November ausgehen unter dem Schwert dieses Krieges, dessen Ende nicht absehbar ist?
Ja, nach historischem Muster ist es immer schwierig, im sechsten Jahr einer Präsidentschaft den Kongress zu halten und sich dort politisch stärken zu können. Also nach allen Prognosen, auch bevor dieser Krieg losgegangen ist, sind die meisten politischen Beobachter davon ausgegangen, dass die Demokraten sehr gute Chancen haben, das Abgeordnetenhaus für sich zu entscheiden. Im Senat steht es für die Republikaner vielleicht etwas günstiger. Aber das ist ja die Regime-Change-Strategie des Irans, nicht? Die Amerikaner so zu schwächen, dass dann durch einen demokratischen Wahlsieg im November möglicherweise ein Amtsenthebungsverfahren wieder losgestoßen wird, so wie in der ersten Amtszeit Donald Trump. Die Israelis müssen auch wählen. Ich glaube, der Iran ist schon etwas ambitionierter geworden und möchte hier durch diesen militärischen Effekt auch politische Wirkung erzeugen in Washington, so wie auch in Jerusalem.
Ja, wird er das tun oder nicht? Das ist ja die Frage. Gucken Sie mal in die Kristallkugel. Wird im November, werden wir eine über das übliche Maß, das Sie beschrieben haben, dass solche Zwischenwahlen immer auch eine kleine Zwischenrechnung mit der Regierung beinhalten, wird es Repercussions geben?
Der Wahlkampf fängt ja bei uns erst meistens bei Labor Day an. Das ist der Tag der Arbeit, Arbeitertag in Europa, 1. Mai. Hier fällt er heuer relativ spät, 7. September erst aus, also meistens die erste Septemberwoche. Und es werden ja erst jetzt die letzten Kandidaten gewählt in den wichtigen Schlüsselstaaten, Michigan zum Beispiel unter anderem. Und die Demokraten müssen ja auch ihre Kandidaten aufstellen. Und es gibt auch Sorge in der demokratischen Parteiführung. Ich glaube, das ist mittlerweile kein Geheimnis in Washington, dass da teilweise ziemlich extrem linke Kandidaten aufgestellt werden und im Vergleich dann die Republikaner sich in manchen Wahlen retten werden können. Aber wie gesagt, nach historischem Muster, nachdem die Mehrheit der Republikaner im Unterhaus so haardünn ist, müsste man davon ausgehen, dass die Demokraten ziemlich gute Chancen haben. Und danach ist die Frage, ob man sich nur auf Donald Trump einschießt, wie vielleicht als eine Art Blockadepolitik zu erwarten ist von einer Oppositionspartei, oder ob man eine neue Vision der Zukunft erstellt. Und da gibt es innerhalb der Demokratischen Partei, die ich nicht angehöre, aber wo ich durchaus befreundete Funktionäre unter anderem habe, eine Debatte, die jetzt schon ausbricht. Diese Debatte wird sich noch entfalten in den kommenden Monaten.
Und wie sieht das bei den Republikanern aus, wo Sie politisch zu Hause sind? Denken Sie, dass es vor oder vielleicht doch eher nach den Zwischenwahlen, Rebellen aus den eigenen Reihen geben wird, die sich von Trump und seiner Kriegspolitik absetzen?
Was sich danach tut, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Was wir wissen, ist, dass viele Republikaner, die in Wankelbezirke zu Hause sind, wenn es ein großes Erdbebenrennen gibt und die Demokraten wirklich viele Kongresssitze dazugewinnen können, dass genau jene, die vielleicht jetzt schon etwas schwanken, ja aus der Politik weggefegt werden würden und die harte Basis dann in einer kleineren republikanischen Minderheit im Abgeordnetenhaus wahrscheinlich nicht so kritisch dem Präsident gegenüberstehen würde. Und dann fällt ja der Startschuss für den Präsidentschaftswahlkampf relativ schnell danach. Also die Demokraten werden sich massiv ausstellen, 16 Kandidaten vielleicht ins Rennen gehen. Und auf der republikanischen Seite geht man davon aus, dass es jemand aus dem inneren Kern der Magerbewegungen Kandidaten geben wird. Entweder der Vizepräsident höchstwahrscheinlich. Manche spekulieren auch, dass Marco Rubio noch Chancen hätte. Wir wissen es ja zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber da kann man sich schwer vorstellen, dass es hier eine gegen den amtierenden Präsidenten dramatische Politik geben wird, die dann aus diesem Kern der Magerbewegung weder vom Präsidentschaftskandidaten noch von einer verkleinerten republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus Kritik geben wird. Dem Senat weiß ich nicht. Also das ist jetzt alles wirklich zu diesem Zeitpunkt am 12. August 2026 sehr schwer vorauszusagen.
Wie geht der Krieg weiter, Herr Rau? Wird es da einen Plan B geben, neben diesem jetzt ja fast nächtlichen Schlagabtausch, der Ankündigung von Friedensgesprächen, die dann doch sich schnell in Rauch auflösen? Was ist der Plan B in Washington?
Ich glaube, Donald Trump möchte sich zwischen diesen zwei, wie schon skizzierten, Eckpunkten bewegen. Das heißt, keine dramatische Eskalation, aber auch kein Einknicken und auf Dauer versuchen, den Iran durch eine wirtschaftliche Blockade weiter zu schwächen. Gleichzeitig aber auch Alternativen suchen, sodass der Energiemarkt nicht total einbricht. Das ist sozusagen der mittlere Weg, den ich jetzt wahrnehme.
Was uns Europäer insbesondere betrifft, ist ja, naja, ich würde sagen, die Aufmerksamkeit ist jetzt auf diesen Konflikt gegangen und weggegangen vom ukrainisch-russischen Krieg. Kümmert sich in Washington überhaupt noch jemand um diesen europäischen Krieg oder ist das jetzt für die absehbare Zeit vom Radarschirm des Präsidenten verschwunden?
Naja, Präsident Zelensky war gerade hier, der britische Außenminister, der neue. Wir haben gerade im Senat ein großes Sanktionspaket verabschiedet, das jetzt das Abgeordnetenhaus bearbeiten muss, das sogenannte Lindsey Graham Sanctions Act. Also ich glaube, der große Gedanke in Washington im Moment schwirrt, genauso wie in Europa, was den Ukraine-Krieg angeht, ist, wie man dieses permanente Bombardement von den großen Städten, wie Kiew zum Beispiel, in den kommenden Monaten stoppen könnte, insbesondere im Winter, wo ja die Ukrainer sonst ausgeliefert sind, einer zerstörerischen Luftangriffspolitik der Russen. Und ja, das ist im Moment, glaube ich, die große Frage, die dann auch mit Sanktionsdebatten verbunden ist.
Also sehen wir noch Frieden in Europa in der Amtszeit von Trump, denken Sie? Ist das noch ein politisches Ziel von ihm?
Ja, also 2 Jahre ist schon relativ viel Zeit. Mhm. Das ist von so vielen Contingencies abhängig, dass ich schwer sagen kann. Wo ich mir etwas sicherer bin, ist, dass es in den kommenden Monaten wahrscheinlich kein Frieden geben wird zwischen den Ukrainern und den Russen und dass die Russen unbedingt den Krieg bis zu dem Winter durchhalten möchten, diese Angriffe auf Russland sowie auch die wirtschaftliche Schwächung des Landes, sodass man dann im Winter die Ukrainer sozusagen erfrieren kann und dadurch einen Konzessionen abverlangen könnte. Und die Ukrainer möchten durch ihre jetzigen imponierenden Angriffe in die Tiefe Russlands die Russen bewegen. Ich glaube, dass beide Seiten an ihrer Strategie im Moment festhalten.
Also, wir nehmen mit aus diesem Gespräch, dass die zwei Kriege for the time being weitergehen werden und wir keinerlei Anzeichen jetzt auch aus Washington haben dafür, dass einer der Kriege in absehbarer Zeit beendet wird, richtig?
Ja, glaube ich nicht.
Tja, Peter Rau, dann müssen wir an dieser Stelle ja so enden, wie es endet. Wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, Sie melden sich, sobald Sie zuversichtlichere Botschaften für uns bereit haben, okay?
Sie auch. Wiedersehen.
Starten Sie mit uns zu einer Expedition, die mit Tourismus nun wirklich nichts zu tun hat, sondern mit dem Erleben eines sehr dynamischen Landes. Vom 9. bis zum 19. November, also 10 Tage, geht's für Unternehmerinnen und Unternehmer und auch für solche, die es werden wollen, auf exklusive Expedition nach China. Es geht in Metropolen wie nach Hongkong, nach Shenzhen, nach Shanghai. Sie werden den Maschinenraum dieses 1,5 Milliarden Einwohnerlandes betreten und Sie werden begreifen, was da vonstatten geht. Unter kundiger Anleitung von Frank Sieren, der als Korrespondent seit über 30 Jahren in Peking lebt mit seiner Familie, treffen Sie dort dann Entscheider, Politiker, Unternehmer. Sie kommen in Kontakt mit der enormen Innovationskraft, auch in Sachen künstlicher Intelligenz, Elektromobilität, Plattform, Ökonomie. Wir schauen wie durch ein Fenster in unsere eigene Zukunft. Sehen und erleben ist besser als nur von draußen drüber zu sprechen. Deshalb alle Infos und wie Sie selbst dabei sein können in den Shownotes dieses Podcastes.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es 50 Jahre schon her ist, dass der legendäre David Bowie nach Berlin kam. Nach West-Berlin kam, muss man sagen, und 2 Jahre lang in ein produktives Künstlerleben in der geteilten Stadt eintauchte. Im August 1976 zog es den britischen Musiker weg aus dem schillernden Los Angeles. Bowie flüchtete auch vor sich selbst und vor seiner Kokainsucht. Er kam unter beim deutschen Pionier der elektronischen Musik, bei Edgar Froese, denn der war Frontmann der Band Tangerine Dream. Edgar Fröse nahm Bowie erstmal bei sich in der Schwäbischen Straße auf. Fröses Ausflüge in elektronische Klangwelten waren, so erinnert sich Bowie später, sein Berliner Soundtrack. Der Mann versorgte ihn nicht nur musikalisch, er brachte ihn auch weg vom Kokain. Einige Wochen später war David Bowies eigene Wohnung dann bezugsfertig und prompt bekam er mit Iggy Pop einen amerikanischen Rockstar-Nachbarn im selben Haus. James Osterberg alias Iggy Pop zog nämlich im selben Haus ein. Auch er kam mit einem massiven Drogenproblem im Gepäck in Berlin an. Auch 26 Jahre später, bei Harald Schmidt, da war das Jahr 2002, erinnert sich Bowie an die gemeinsame Adresse.
Iggy Pop. There were about three or four of us. There was Jimmy and his girlfriend, and there was myself and one other. We had our apartments in the same block on, it was called, if I remember, Hauptstrasse, 100 55 in Charlottenburg. That's how I used to go. You got very drunk and say, Hauptstrasse 155.
Die Hauptstraße 155 ist eigentlich in Schöneberg, nicht in Charlottenburg, aber egal. Hauptsache, man kann den Straßennamen richtig aussprechen, wenn man im Taxi sitzt. Das habe der betrunkene Iggy Pop gerade so noch hinbekommen, so erzählt es Bowie. Es wurde viel gefeiert in diesen zwei Berliner Jahren, aber eben auch ordentlich gearbeitet. Zusammen arbeiteten die beiden an Iggy Pops Alben The Idiot und Lustful Life. Natürlich entstand hier in den Hansa-Studios in Berlin-Kreuzberg dieser legendäre Bowie-Song über die Liebe im Schatten der Mauer, unter den Augen der Ostberliner Grenzsoldaten. Der große Erfolg des Songs kam erst später. Beim Konzert an der Berliner Mauer 1987 wurde er zur Hymne und ist es bis heute geblieben. Ich wünsche Ihnen einen heldenhaften Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.